Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcast an diesem Montag, an dem unser heutiger Gast vermutlich mit einem Lächeln aufgestanden ist, denn er ist mit seiner Mannschaft in dieser jungen Saison noch ungeschlagen. Er hat die erste Runde im DHB-Pokal überstanden und ist nach zwei Auftaktsiegen Tabellenführer der zweiten Handball-Bundesliga. Ich bin Sascha Bodo-Sievers und heute zu Gast bei David Röhrig, dem Trainer des VfL Lübeck-Schwartau.
Moin David. Moin, ich freue mich hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können. Warum nicht in Flensburg, sondern in Lübeck, mögen sich jetzt einige nämlich vielleicht fragen. Nun ist das ganz einfach. Der VfL ist seit 2023 Kooperationspartner der SG Flensburg-Handewitt und darüber hinaus am 23. September Gegner der SG im DHB-Pokal. Darüber wollen wir heute sprechen, aber auch darüber, was sich hier in der Hansestadt in Sachen Handball so getan hat und warum das Ganze vor allem mit David Röhrig auch eine ganze Menge zu tun hat. Und da steigen wir gleich mal ein. David, du bist mittlerweile seit 4 Jahren Cheftrainer in Lübeck und die Kollegen der Lübecker Nachrichten haben unlängst geschrieben, ich habe es nachgelesen, David Röhrig hat dem VfL-Handball neues Leben eingehaucht. Er hat Talente und erfahrene Spieler besser gemacht und ist ein Typ, jetzt kommt's, Trainer, der den Verein wie ein empathischer Autohändler exzellent verkauft. Was macht das mit dir, wenn du sowas liest?
Ich weiß gar nicht, sympathischer Autohändler, eine wirklich spannende Zuschreibung. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich mit der anfangen soll, aber der andere Teil der Wahrnehmung ist natürlich sehr sympathisch und da wir mit dem Autohaus Sänger einen sehr wichtigen Sponsor aus dem Bereich haben, nehme ich das auch mal als Kompliment und freue mich.
Weil eigentlich, und ich glaube, da denkst du ähnlich wie ich, vielleicht sind Autohändler und so Versicherungsvertreter irgendwie so vom Berufsbild her nicht so beliebt, oder?
Ja, man hat vielleicht das erste Bild, die wollen einem irgendwas verkaufen, ja. Was man vielleicht gar nicht braucht, aber das war hoffentlich nicht so gemeint und kleine Randnotiz bei Sänger, wäre das natürlich auch nicht so.
So sieht's aus, genau. 2022 bist du hierher gekommen, war das zu erwarten, dass, 4 Jahre später eine Zeitung so positiv über dich schreibt, weil Dinge nutzen sich ja auch mal ab. Das, glaube ich, kann man im Profisport nicht anders sagen.
Tja, also ich glaube, am Anfang gab es natürlich schon auch viel Skepsis im Umfeld, weil ich natürlich aus dem Jugendbereich kam, vorher keine Profimannschaft trainiert habe. Da ist es natürlich ganz normal, dass da eine gewisse Skepsis ist, ob dieser Trainer überhaupt der Richtige ist, um einen Traditionsverein wie den VfL Lübeck-Schwartau weiterzubringen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir, seitdem ich da bin, nur gewonnen haben und es immer nur besser wird und alles hervorragend läuft. Der Start damals war extrem holprig, vor 2 Jahren in dieser sehr verrückten Zweitligasaison, als im Grunde die ganze Liga im Abstiegskampf waren, haben wir uns erst am letzten Spieltag gerettet. Also es liest sich jetzt toll, aber wie das immer im Sport ist, ist es eine Momentaufnahme und es war ein holpriger Weg hierhin.
Du bist erst 35 Jahre alt und damit auf der einen Seite der drittjüngste Trainer der zweiten Bundesliga, aber im Sommer 2027 auch der dienstälteste Zweitligatrainer. Was davon bedeutet dir eigentlich mehr?
Oh, gute Frage. Ich freue mich natürlich darüber, dass ich schon so lange konstant hier arbeiten darf, weil ich glaube, dass ich dann auch am besten arbeiten kann. Ich glaube, ich bin so vom Trainerprofil nicht der klassische Feuerwehrmann. Ich glaube, da könnte ich das, was ich hoffentlich kann, nicht so gut entfalten. Und deswegen freue ich mich, dass ich schon ja so lange das Vertrauen vom Verein hier bekomme. Und das bedeutet mir natürlich schon etwas.
Ich glaube, da geht es um Entwicklung, um Kontinuität. Ein Feuerwehrmann ist für den kurzfristigen Erfolg verantwortlich. Du siehst das Ganze ein bisschen langfristiger und der Verein offensichtlich auch. Denn kürzlich im Juli wurde dein Vertrag bis 2030 verlängert. Das im Profisport schon eine Ansage, muss man sagen. Das ist eher ungewöhnlich. Was hat dich da überzeugt, dass Lübeck der richtige Ort für die nächsten 4 Jahre ist? Es geht ja nicht nur darum, dass der Verein mit einem Trainer weiterarbeiten will, sondern der Trainer auch mit einem Verein.
Ja, also da gab es eigentlich sehr, sehr viele Gründe dafür. Also ein Riesengrund ist natürlich überhaupt, wenn ein Verein wie Lübeck-Schwartau nach dann 4 Jahren mir anbietet, so langfristig zu verlängern, dann ist das natürlich eine Form der Wertschätzung, die mir ganz viel bedeutet und die ich sehr zu schätzen weiß. Und diese Wertschätzung und dieses Vertrauen aus dem Wirtschaftsbeirat, aus der Geschäftsführung, habe ich tatsächlich vor allem auch dann gespürt, wenn wir nicht so erfolgreich waren. Also als wir im Abstiegskampf standen vor 2 Jahren, da habe ich dermaßen viel Rückendeckung bekommen. Etwas, was überhaupt nicht selbstverständlich ist im Profi-Handball oder im Profisport generell. Und da ist mir Loyalität sehr wichtig und das habe ich mir natürlich gemerkt. Und auch nach dem Geschäftsführerwechsel hin zu Martin Murawski hatten wir einen schlechten Saisonstart mit, ich glaube, nur 1 Sieg aus 6 Spielen. Und das war vielleicht so die erste Probe aufs Exempel, ob sich da in der Vereinsführung was ändert. Und auch da habe ich gemerkt, dass Muri diesen vertrauensvollen Weg, diesen ruhigen, sachlichen Weg, den wir versuchen zu bestreiten, fortführen möchte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass sich auch im wirtschaftlichen Umfeld was tut im Verein. Weil wir sind momentan mit den Top-Teams in der Liga nicht auf einer Höhe, was das, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, aber es wird momentan extrem viel daran gearbeitet und der Verein und das Umfeld möchte, dass wir uns weiterentwickeln und nach vorne kommen und diese Kombination ist, glaube ich, ja, das perfekte Umfeld für mich ganz persönlich.
Mhm. Hanseatische Zurückhaltung spielt hier, glaube ich, aktuell eine große Rolle, finde ich ganz interessant, weil es gab auch schon Zeiten, wo man mal verrückte Sachen gemacht hat und das auch jetzt nicht zum Erfolg geführt hat. Was ich ganz interessant finde, du hast das eben schon gesagt, es geht auch um persönliche Entwicklung, um deine persönliche Entwicklung, die bei deiner Zukunftsfrage natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Was genau meinst du damit? Also wo musst du dich entwickeln? Wo willst du dich entwickeln?
Genau, ich habe mir natürlich auch überlegt, nach 4 Jahren, es gibt dann auch Stimmen natürlich in der Handballszene, die sagen, okay, jetzt musst du vielleicht zu einem Verein, der die Möglichkeit hat, auch erfahrenere Spieler dazu zu holen, mit denen du sofort um den Aufstieg beispielsweise spielen kannst. Ich weiß aber, wie wertvoll das ist, wenn man die komplette Rückendeckung eines Vereins hat, zumindest von den entscheidenden Personen, um auch Fehler zu machen, um Entscheidungen zu treffen, sowohl taktischer Natur als auch personeller Natur, was das Einbinden von neuen jungen Spielern hat, ohne dass man im Hinterkopf haben muss, okay, wenn ich das oder das jetzt falsch mache oder die Entscheidung nicht gut treffe, dann könnte mich das sofort den Job kosten. Und das ist natürlich super wertvoll, weil als junger Trainer treffe ich natürlich schlechte Entscheidungen. Ich vercoache Spiele, ich mache eine schlechte Trainingseinheit und so weiter und so fort. Und da ist natürlich diese Ruhe und Rückendeckung, glaube ich, für mich super wertvoll, um mich dann auch weiterzuentwickeln als Trainer und aus diesen Fehlern zu lernen.
Du hast schon den Managerwechsel angesprochen. Ihr habt das ein bisschen gedreht hier, sagen wir es mal so. Das Rad nicht ganz neu erfunden, aber zumindest ein paar Veränderungen dahingehend vorgenommen, dass du auch Aufgaben eines Sportdirektors mittlerweile übernommen hast. Was bedeutet das konkret im Alltag?
Ja, das ist eigentlich gar keine wirkliche Veränderung, weil es hat sich schon mit Daniel Pankower so ergeben, dass ich im Grunde, obwohl es jetzt nicht vertraglich fixiert war, aber auf Vertrauensbasis, ich sag mal, den Bereich Scouting und Kaderplanung verantwortet habe, ohne dass es jetzt im Vertrag stand. Das heißt, ich habe mich natürlich in Absprache immer mit der Geschäftsführung und mit meinem Trainerteam damit beschäftigt, welche Spielertypen möchten wir holen, was sind das für Spieler. Ich habe mir die Spiele angeschaut, ich habe mit den Beratern gesprochen. Also ich habe diesen ganzen Bereich Planung und Scouting vertreten und die Geschäftsführung, Daniel Pankower früher, jetzt Martin Murawski, ist dann diejenige, die natürlich den Rahmen steckt, sagt, was können wir finanziell machen, die auch die Verhandlungen führt, die Verträge macht, weil dazu fehlt mir natürlich das Know-how und damit möchte ich auch möglichst wenig zu tun haben, weil mein Kontakt zu den Spielern soll sich natürlich vor allem auf das Sportliche beschränken und so ist es im Grunde ja fast schon gelebte Praxis aus den letzten Jahren, die wir jetzt einfach auch nochmal vertraglich fixiert haben.
Grundsätzlich ist es anders im Profisport, glaube ich, kann man sagen, dass ein Trainer mit einem Kader arbeitet, der ihm zur Verfügung gestellt wird. Das ist jetzt beim VfL offensichtlich, so wie du es beschrieben hast, ein bisschen anders. Kann man also tatsächlich davon reden, dass dieser Kader deine Handschrift trägt? Würdest du das so sagen?
Also es ist natürlich am Ende immer eine gemeinsame auch Entscheidung, immer mit auch der Geschäftsführung und sowohl was das finanziell an den Möglichkeiten angeht, als auch was die finale Entscheidung angeht, weil das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt einen Spieler durch Prügel, sag ich mal, in den Vertrag rein und ich bin der Einzige, der davon überzeugt ist. Es hat aber den riesen Vorteil natürlich, dass bei uns immer nur Spieler unter Vertrag stehen, von denen ich auf jeden Fall überzeugt bin, sonst hätte ich mich nicht für sie eingesetzt und mit dazu beigetragen, sie zu holen. Und das hat natürlich den riesen Vorteil, dass wenn gerade junge Spieler, die wir in erster Linie verpflichten, vielleicht Startschwierigkeiten haben, dann kann ich nicht mit dem Finger woanders hin zeigen und sagen, naja, ich habe ja von vornherein gesagt, das ist nicht so die richtig gute Lösung, sondern ich stehe dann 100% dahinter und weiß, okay, dann müssen wir gemeinsam arbeiten, dass der Spieler jetzt schafft, es bei uns zu etablieren.
Ist verpflichtend auch für dich selbst,
ne? Ja, genau.
Arbeit zu leisten. Ja. Kann eigentlich nur sinnvoll sein, finde ich ganz interessant. Bevor wir noch ein bisschen intensiver einsteigen und auch über die Konzeption hier sprechen, natürlich auch über die Kooperation und das, was da bald Ende September noch auf euch wartet, wollen wir versuchen, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das geht oftmals ganz gut mit einer Schnellfragerunde. Ja. Bist du bereit? Ja.
Ne? Ich bin bereit.
Sehr gut.
Ich bin
gespannt. Kaffee oder Tee?
Tee.
Bier oder Wein?
Bier.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Ostsee oder Karibik?
Scheiße. Karibik.
Kochen oder essen gehen?
Beides gerne.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Netflix oder Sportschau?
Netflix.
Angriff oder Abwehr?
Oh je. Da kann ich mich jetzt nur ins Fettnäpfchen setzen. Für Marc Verjahren antworte ich mit Abwehr.
Taktiktafel oder Bauchgefühl?
Taktiktafel.
Junger Wilder oder erfahrener Führungsspieler?
Dann bei uns passend junger Wilder.
Wer ist ehrgeiziger, du oder Lara?
Oh, Kopf an Kopf rennen, Lara.
Was nervt dich mehr, technischer Fehler oder schlechte Einstellung?
Schlechte Einstellung.
Trainer oder sportlicher Leiter, wer hat bei dir eigentlich das letzte Wort?
Trainer.
Und was würden deine Spieler sagen, was ist deine größte Stärke und was geht ihnen an dir am meisten auf die Nerven?
Oh, darauf eine Schnellfrageantwort.
Ja, das ist krass, ne? Und das am Montag auch noch.
Ja, ja. Boah, bestimmt am meisten auf die Nerven gehen, wenn ich irgendwelche Launen im Training habe und sie zumindest glauben, dass ich sie unnütz kritisiere. Ich glaube, als Trainer nervt man immer und größte Stärke Schachspielen.
Sehr gut. Was ich ganz interessant finde oder was ich gelesen habe, du hast nochmal zum zweiten Mal deine Frau geheiratet in diesem Sommer an der Ostsee und es soll geregnet haben, habe ich irgendwo gelesen und danach seid ihr in die Karibik geflogen, um dort die Flitterwochen
abzuhalten. Also zum zweiten Mal klingt spektakulärer, nur wir hatten das Standesamt im Jahr davor gemacht und jetzt mit etwas mehr Vorlauf dann hier an der Ostsee gefeiert, im wirklich strömenden Regen, aber wir saßen ja zum Glück drin, genau, und dann ging es auf die Seychellen, also Indischer Ozean, nicht ganz Karibik, aber ich glaube ähnlich schön, um uns von dem Ostseestürmen hier wieder zu erholen.
Und was ich mich gefragt habe, wie gut kannst du dann da abschalten? Also auf den Seychellen, da gibt es nicht so viel, außer Baden, Sonnen und gutes Essen vermutlich. Und da kann man ja auch mit dem Kopf dann schnell mal abschweifen und vielleicht an den VfL denken.
Oh, das gelingt mir eigentlich nach der Saison erstaunlich gut. Also da kann ich habe kürzlich bei Bennett Wiegert gelesen, dass er wirklich auch manchmal lange braucht, um so schrittweise sich zu entwöhnen. Wenn die Saison einmal beendet ist und die Saison war erfreulich, dann habe ich da das Glück, dass ich da, wenn der Urlaub ansteht, doch recht schnell den Schalter umlegen kann.
Ja, ich glaube, das braucht man auch, ne? So ein bisschen Reset drücken und Kraft tanken für die neuen Aufgaben, das ist schon anstrengend und erst recht, wenn man dann doppelter Funktion ist wie du. Geschäftsführer Martin Murawski, du hast ihn schon angesprochen, hat im Zusammenhang ja mit deiner Vertragsverlängerung gesagt, der VfL habe noch sehr viel vor und wollte sich Stück für Stück zu einem Top-Team der Liga entwickeln. Was bedeutet eigentlich Top-Team der Liga für dich? Also geht es da um einen dauerhaften Platz im oberen Drittel oder der Aufstieg in die Bundesliga? Was bedeutet das?
Ja, Muri, also Martin Murawski, ist da auf jeden Fall immer etwas offensiver und träumt etwas größer als ich. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Diesen Gegensatz brauchen wir. Und gerade er als Geschäftsführer, der ja auch die Strukturen schafft, muss ja auch diese ganz großen Ziele haben. Ich bin da immer ein bisschen mehr in dem nächsten Spiel gedanklich gefangen und konzentriere mich etwas stärker darauf. Das ist, glaube ich, unsere gute Arbeitsteilung. Und ich glaube, wenn ich das so in meinen Worten wiedergeben wollen würde, dann, dass es darum geht, dass wir uns in der oberen Tabellenhälfte so etablieren, dass wir sagen, das ist so unser Standardlevel, was wir abrufen können, dass wir Platz 9 und aufwärts immer präsent sind Und dann gibt es Jahre vielleicht mal, wo wir keine Verletzungen haben, wo wir einen guten Flow entwickeln, dass wir sagen, okay, jetzt läuft sogar mal mehr als nur der Durchschnitt gut und wir schaffen dann auch etwas weiter oben anzuklopfen. Das ist vielleicht so das, wo ich uns gerne etablieren würde.
Ihr habt euch unter deiner Führung stetig gesteigert. Letzte Saison, Platz 7 war das beste Abschneiden bislang. Der Bundesliga-Aufstieg war beim VfL eigentlich immer mal wieder ein Ziel in der Vergangenheit. Gleichzeitig sind die finanziellen Möglichkeiten auch begrenzt. Das muss man auch sagen. Du hast das ja eben auch schon angesprochen. Und in den vergangenen Jahren musste teilweise hier auch richtig der Gürtel enger geschnallt werden. Mit welchen besonderen Herausforderungen habt ihr hier zu kämpfen?
Ja, das kann ich natürlich so gut gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, als ich vor 4 Jahren gekommen bin, dann war schon die Aufgabe in den ersten Jahren zu schauen, okay, wir geben erfahrene Spieler ab, die natürlich naturgemäß etwas besser ausgestattete Verträge haben. Und
ein großer Umbruch damals, ne?
Genau, ja, und schau mal, dass du junge, hungrige Spieler findest, die ihren ersten Vertrag unterschreiben. Und der erste Vertrag im Profisport ist in der Regel ja etwas günstiger. Das heißt, wir mussten schon in den ersten Jahren massive Sparmaßnahmen vornehmen, was aber genau richtig war vom Verein, weil wir sehen ja auch an anderer Stelle, an Schlagzeilen, was passiert, wenn man das vielleicht ein bisschen verpasst. Und ganz grundsätzlich, was positiv ist, dass wir jetzt langsam wieder am Wachsen sind. Also da ist viel Umstrukturierung strukturiert worden im Hintergrund, auch im Wirtschaftsbeirat, was das Sponsoring angeht, was die Geschäftsstelle angeht, die jetzt auch wieder personell am Wachsen sind. Das heißt, da wird momentan im Grunde jeder Stein seit 2, 3 Jahren umgedreht, um uns wieder wettbewerbsfähig aufzustellen. Und man muss natürlich sagen, dass einfach parallel die zweite Liga in den letzten Jahren sich unfassbar schnell professionalisiert hat. Also da sind Vereine wie VfL Eintracht Hagen, wie HCL Florenz in den letzten Jahren dazugekommen, die auch durch Einzelsponsoren, nenne ich es mal einfach, ganz tolle Möglichkeiten haben und diese Möglichkeiten sehr intelligent einsetzen. Und alleine dieses gewachsene Konkurrenzumfeld sorgt schon dafür, dass man vielleicht ein bisschen mehr strampeln muss, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Deswegen sind wir wahrscheinlich im unteren Drittel irgendwo finanziell anzusiedeln, aber wir kämpfen dafür, uns da weiter nach oben zu entwickeln und ich bin da ganz guter Dinge, dass wir da kleine, aber wichtige Schritte machen im Umfeld.
Machen wir mal gedanklich einen großen Schritt. Ist Lübeck, du bist jetzt ein bisschen länger schon hier, du kennst die Gegebenheiten inzwischen und du kennst dich auch im Profisport, im Profihandball natürlich aus. Ist Lübeck ein Bundesliga-Standort für dich? Also wenn wir über Zuschauerpotenzial, Sponsoren, Halle, wirtschaftliches Umfeld nachdenken, glaubst du, dass das hier möglich ist?
Ich glaube, möglich ist das auf jeden Fall. Also Lübeck hat ein großes Einzugsgebiet. Lübeck-Schwartau muss man ja sagen. Also gerade die älteren Handball-Fans sagen ja häufig auch noch Bad Schwartau zu uns. Das ist ja einer der großen Traditionsvereine in Deutschland aus der Vergangenheit. Das heißt, was glaube ich die Handballkultur angeht, die Begeisterungsfähigkeit des Publikums, die Hanse Halle oder Hanse Hölle, wie sie ja hier genannt wird, ist ja durchaus auch gefürchtet in der zweiten Liga. Das bringt natürlich ganz, ganz viel Kraft und Strahlkraft mit. Die anderen Bereiche haben wir ja eben ein bisschen angedeutet. Da müssen wir sehr, sehr hart für arbeiten, weil ja, da hat sich in Handball-Deutschland einfach wahnsinnig viel getan und wer da keine großen Schritte macht, der wird auch mal leicht abgehängt. Deswegen, wir geben unser Bestes, um zumindest den Abstand zu verkürzen.
Ihr setzt stark auf junge Spieler und Entwicklung, das hast du selber eben auch schon gesagt. Gleichzeitig willst du natürlich möglich auch erfolgreich sein, als Trainer sowieso, man ist ambitioniert. Und wie bekommst du diese beiden Dinge zusammen, also entwickeln und gewinnen? Und worauf liegt da eigentlich dein Fokus in erster Linie?
Also ich glaube zum einen, dass wir, was die Neuzugänge angeht, in den letzten Jahren wirklich ein glückliches Händchen hatten, dass da sehr viel gelungen ist, dass wir zwar sehr junge, unerfahrene Spieler dazu bekommen haben, häufig aus der dritten Liga oder aus der zweiten dänischen Liga zum Beispiel oder aus Jugendmannschaften, die aber vielleicht so ein bisschen Underdogs waren und bei nicht so vielen auf dem Schirm waren, die aber so toll charakterlich passen, so toll auch von ihrem Talent in die Idee, wie wir gerne Handball spielen wollen würden, passen, dass wir dadurch Talente mitentwickeln konnten, die aber auch halt so viel mitgebracht haben, dass sie einfach eine tolle Qualität haben. Und ich glaube, der entscheidende Schritt jetzt im Moment ist, dass wir es schaffen, und das gelingt uns immer besser, dass diese Talente nicht nur den ersten Vertrag bei uns unterschreiben und dann schon den nächsten Step machen, sondern dass sie den zweiten und dritten Vertrag bei uns auch unterschreiben, weil sie mit daran glauben, dass sie sich auch nicht nur bei uns persönlich entwickeln können, sondern auch mit der Mannschaft nach vorne kommen können. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Schlüssel, dass wir Konstanz im Kader haben mit möglichst wenigen und immer nur kleinen Personalwechseln.
Wir können da ein gutes Beispiel nennen, was für die SG-Fans vermutlich besonders wichtig ist. Das ist Magnus Holpert, der Sohn von SG-Legende Jan Holpert, ist hier über den Jugendbereich der SG und dann Sonderjysk, ein Kooperationspartner in Dänemark, nun beim VfL gelandet und hat nach seinem ersten Vertrag, so wie du es gerade beschrieben hast, einen langfristigen unterschrieben bis 2029, wenn ich richtig das sehe. Seid ihr also ein Entwicklungsverein auf Zweitliganiveau oder ist das etwas, was du gar nicht so gerne hörst?
Also ich sage es mal so, ich glaube, jeder Verein, bis auf der SC Magdeburg und Barcelona und da gibt es noch ein paar Vereine, ist ja ein Stück weit ein Entwicklungsverein, weil es gibt fast immer ja jemanden, der größer ist, der besser ist. Und bis wir den SC Magdeburg überholt haben, das dauert noch ein bisschen. Also so gesehen, glaube ich, ist das einfach jeder Verein. Und was aber unser Ziel eben ist, dass sich Spieler bei uns so gut entwickeln, dass wir mit der Mannschaft auch besser werden. Ja. Das ist ja unser Ziel. Und es wird immer dazugehören, Yannick Schrader jetzt gerade ist in die erste Liga gewechselt, Kai Gehn ist in die erste Liga gewechselt. Das sind Wechsel, die werden wir ja nicht völlig verhindern können, weil, wenn die Jungs es schaffen, in die erste Liga zu gehen, dann freuen wir uns ja auch ein Stück weit, so gerne wir sie hier behalten. Also diesen Teil Entwicklungsverein in Anführungszeichen, den gehe ich gerne mit. Aber unser Ziel ist natürlich, dass Spieler innerhalb der zweiten Liga nicht wechseln müssen, weil sie sagen, bei uns können sie sich, was ich eben schon, glaube ich, meinte, individuell und mannschaftlich weiterentwickeln. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren.
Also nach oben ist immer ein Wechsel gern gesehen. Das ist auch ein Lob für die Ausbildung, die ihr natürlich macht.
Ja, und es ist ja nicht zu, also was sollen wir uns darüber grämen? Ne? Also wenn ein Erstligist einen Spieler haben möchte, dann kann er sportlich damit werben, dass es erste Liga ist. Und da wollen die Jungs ja alle hin. Und sie können im Zweifel wahrscheinlich auch noch 1,50 € mehr zahlen. Also das ist ja der Lauf der Dinge. So funktioniert Leistungssport. Ich glaube, da müssen wir uns weder für schämen noch massiv drüber ärgern.
Was muss ein 19- oder 20-jähriger Spieler mitbringen, damit du sagst, den wollen wir nicht nur für ein Jahr, sondern den wollen wir hier entwickeln. Da haben wir eine Fantasie, dass der richtig gut werden kann.
Also das Naheliegendste ist natürlich den riesigen Ehrgeiz im Grunde, dass dieser Spieler in die erste Liga will. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn er dieses Ziel hat als Zweitligaspieler, dann wird er auch entsprechend investieren. Dann wird er extra Trainingseinheiten machen, dann wird er sich auf die Trainingseinheiten selber vorbereiten, dann wird er im Krafttraining entsprechend agieren. Und worüber wir hinaus sehr, sehr stark achten, ist vor allem die Fähigkeit im 1-gegen-1, was das Offensivspiel angeht. Also wir suchen im Scouting weniger stark, ich nenne es mal nach Allroundern, sondern nach Spielern, ich nenne das immer so ein bisschen skillbasiertes Scouting, wo ich und wir im Trainerteam sehr schnell erkennen, selbst wenn der Spieler ganz jung ist, diese zwei Aktionen, diese zwei Skills, die er hat, die könnte er sofort einsetzen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wir haben jetzt mit Leo Zink einen ganz jungen Spieler aus der dritten Liga von Finnhorst verpflichtet. Und da war im Video klar ersichtlich, mit seiner Qualität im Überzieher wird er, selbst wenn ich ihn ohne Training ins kalte Wasser werfe, auf jeden Fall in der zweiten Liga Tore werfen können. Dass dann natürlich noch ganz viel mehr dazu gehört, um ein Spitzenspieler in der zweiten Liga zu werden, ist klar. Aber wenn ich diesen Skill sehe und davon überzeugt bin, dann fällt es mir ja sehr leicht, dem Spieler einzusetzen, weil ich weiß, den kann er bringen. Und dann kann auch unser Mittelmann einen Ablauf so timen, dass der Spieler diesen Skill einsetzen kann. Und so versuchen wir das im Grunde bei jeder Position ganz klar herauszukristallisieren und nehmen dann auch Abstand von Verpflichtungen, wenn ich das bei einem Spieler persönlich nicht entdecke. Und manchmal werden mir von Beratern natürlich ganz tolle Spieler angeboten, ganz tolle Talente, aber Ich sehe nicht diesen Skill, den ich verstehe, weil wenn ich den als Trainer nicht verstehe, dann werde ich ja auch unser Spiel nicht so steuern können, dass er sich durchsetzen kann. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Baustein für uns bei der Auswahl der Spieler.
Total interessant finde ich das tatsächlich. Und ihr habt ja auch, ihr macht so Sachen wie mit Sören Hartwig jetzt oder Tore Heinemann zum Beispiel, dass ihr auch Spieler mit einem Zweitspielrecht dann ausstattet. Die sind beide von der HSG Eider Harde gekommen. Aber du hast auch im Hinblick auf das Scouting gerade schon mal erklärt, wie ihr das macht. Was ich mich gefragt habe, seit 2023 gibt es ja nun, seid ihr Kooperationspartner der SG Flensburg-Handewitt. Und als das damals vorgestellt wurde, war von gemeinsamen Trainingslagern, Testspielen, Hospitationen und so einem regelmäßigen Austausch die Rede. Ja. Natürlich auch spielt Scouting sicherlich eine Rolle, da kommen wir gleich nochmal zu. Lass uns mal ein bisschen bei dieser Kooperation bleiben. Was ist davon heute im Alltag tatsächlich angekommen von den Dingen, die damals da vorgestellt wurden? Also ja. Wo erlebst du das?
Ja, also es ist an vielen Stellen schon angekommen und an vielen Stellen wollen wir das natürlich auch weiter verbessern. Ich glaube, das offensichtlichste Beispiel ist Magnus Holpert, der ja von Flensburg über die Umwege Minden, aber dann in Sonderjyske war und wo ich mit dem damaligen noch Geschäftsführer oder Sportdirektor Thomas Morgensen und dem damaligen Trainer Rasmus Wandbeck in Sonderjyske schon sehr früh und sehr regelmäßig im Austausch darüber war, okay, Magnus kriegt nicht so richtig die Spielzeit in Sonderjyske, die er braucht mit seinem Talent. Woran liegt's und ist der nicht dann für uns aber genau der richtige Spieler? Das war so ein Beispiel, wo dieser Draht sehr, sehr eng und sehr positiv war.
Und das ist dann, also kommt zum Thema, Berater kommen auf dich zu, einfach noch dazu, dieses interne Scouting, was haben wir für Spieler in unserem Verein, die für dich interessant sein können, weil sie dort andere Entwicklungsmöglichkeiten haben.
Genau, also natürlich hat auch Magnus in dem Fall selber entschieden und hatte auch einen Berater, der für ihn alle Optionen geprüft hat, aber es hatte einfach den Vorteil, dass ich Magnus schon als Trainer auch früher kennenlernen konnte, weil er schon mal bei uns im Training war und dass ich natürlich wusste, weil man guckt ja von außen drauf, okay, er hat nicht so viel gespielt, woran liegt das? Und das ist dann von außen ja schwer zu bewerten. Also ich hatte gar nicht so viel Videomaterial von ihm zur Verfügung, um ihn richtig einzuschätzen, aber dann konnte ich mit Simon Henning sprechen, zum Beispiel von Flensburg, der oft in Sonderjyske im Training ist. Er konnte mir seine Trainingseindrücke schildern. Ich konnte mit dem Trainer von Sonderjyske sprechen, woran es liegt. Und somit hatte ich nenne es mal ein bisschen hochtrabend, Insider-Informationen darüber, die mir klar gemacht haben, okay, der Junge ist super, den wollen wir unbedingt haben, auch wenn ich das im Moment gar nicht im Video bestätigen kann.
Aber das ist ja ein Austausch, wie man ihn in einer Kooperation sich im besten Fall wünscht, ja. Wo alle irgendwie dann auch davon profitieren. Also Sonderjyske ist ja auch nicht damit geholfen, dass sie einen Spieler da haben, der da irgendwie auf der Bank versauert. Ich übertreibe jetzt mal. Und gleichzeitig ist das dann für alle irgendwie eine Win-Win-Situation.
Genau, und wir versuchen das gerade natürlich auch, also was auch junge Spieler angeht, bei der SG Flensburg-Handewitt sind im Moment ja wieder einige spannende Talente, die ja auch schon mal im Dunstkreis der Profis unterwegs sind, die auch teilweise vielleicht noch gar nicht bekannt sind in der Jugend. Und da schauen wir natürlich auch zusammen hin und versuchen da auch unsere Planung noch besser zu synchronisieren, weil auch in unserem Kader gibt es ja immer nur ein kurzes Zeitfenster, wo eine Position vielleicht frei ist. Ja. Ich habe eben erzählt, wir versuchen oder wir sind viel besser darin geworden, die Spieler frühzeitig langfristig zu binden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass jeden Sommer bei uns 7 Plätze für junge Spieler frei sind. Aber es gibt immer mal wieder Spots, wo ich vielleicht im Vorschau mit Martin, mit Muri erkennen kann, da könnte was frei werden. Und das muss natürlich sehr gut synchronisiert sein mit den Plänen der SG und auch mit DHK Flensburg. Und deswegen saß ich beispielsweise mit Johann Volkwarzen als Jugendkoordinator und mit Maunus Frisk Jensen von DHK vor 2 Wochen, oder es war ein Videocall, lange zusammen und wir haben schon mal die Kaderplanung für in 2 Jahren durchgedacht. Nicht, dass wir da was abgeschlossen haben, sondern wir haben geschaut, die Vertragslaufzeiten gibt es bei uns, die Talente gibt es bei euch. Ich habe eine Einschätzung gegeben, wen ich momentan, ich habe ja eben von diesem Skill-basiertem Scouting ein bisschen hochtrabend gesprochen, das haben wir so ein bisschen abgeglichen, damit wir da schon mal eine Vorstellung haben, um, wenn sich ein Spot auftut bei uns und ein Jugendspieler soweit ist, dass wir dann das vorbereitet haben. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, das läuft in Teilen schon gut, auch wenn wir noch kein spektakuläres Ergebnis bisher mit einem Transfer präsentieren konnten. Aber der Austausch läuft immer besser. Wir haben aber auch festgestellt, dass er besser laufen muss, damit wir eben das richtige Zeitfenster auch erwischen.
Thilo Knutzen war vielleicht ein kleines Problem im Hinblick auf das Zeitfenster. Wäre eine Option gewesen, zumindest von meinem Gefühl, den in der zweiten Liga erstmal, ich will nicht sagen zu parken, aber ihn da ins Laufen zu bringen sozusagen?
Ja, also da waren wir auch stets im Austausch mit Lubo logischerweise, mit Pajo auch und haben da immer sehr offene Gespräche geführt. Da muss man einfach sagen, hat das Timing einfach leider nicht gestimmt. Thilo wäre natürlich charakterlich, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe und was ich über ihn weiß, sportlich mit seinem Talent, wäre natürlich ein wahnsinnig spannender Spieler gewesen. Wir hatten auf der Position allerdings schon Verträge verlängert und wir haben dann als Neuzugang auf der Rechtshandposition nur noch einen Spielmacher in klassischen gesucht.
Ja, das und ist er nicht.
Genau, das ist er natürlich nicht. Und dann müssen wir so eng wir mit Flensburg kooperieren, müssen wir natürlich auch einen gesunden Egoismus für unsere Ziele haben. Und wenn in unserem Profil ganz klar ist, und ich habe wirklich damit gerungen und es hat mir Bauchschmerzen bereitet, aber wir haben uns quasi ganz fest hinter die Ohren geschrieben, nur Spieler zu verpflichten, die zu dem Zeitpunkt auch in unser Profil passen. Und das war einfach, das ist das Timing. Das Timing hat da leider nicht gestimmt. Vielleicht stimmt es in Zukunft mal. Ich glaube, wir alle werden den Weg von Thilo bei Malmö ganz gespannt verfolgen. Aber da hat es dann einfach leider nicht gepasst und das gehört logischerweise auch dazu.
Trotzdem, die Kooperation ist ja inzwischen sehr gewachsen, muss man sagen. Sie ist international geworden. Wir haben die Flensburg-Akademie angesprochen, also das Nachwuchsleistungszentrum in Flensburg, Drittligist, DHK, die SG natürlich, ihr dazu, dann der dänische Erstligist Sonderjysk und in Schweden der Erstligist Lund. Die Ursprungsidee war ja eine Karrieretreppe, dass man sie irgendwie baut. Und nun hast du gesagt, da ist es jetzt noch nicht so richtig dazu gekommen, dass diese Schritte gemacht worden sind. Wie optimistisch aber bist du, dass das in Zukunft gelingt?
Tatsächlich recht positiv gestimmt. Ich habe ja gerade schon das mit den Timings versucht, ein bisschen aufzuzeigen, wo man vielleicht von außen manchmal denkt, so schwer kann das doch nicht sein. Ja doch, weil jeder Verein hat ja auch erst einmal seine Ziele. Das darf man nicht unterschätzen. Und die handelnden Personen müssen ja auch, also jeder hat ja sein Tagesgeschäft. Johann schmeißt den Jugendladen und hat zig Termine. Lubo hat unfassbar viele Sachen und das muss ja alles koordiniert werden und da spielen wir uns immer besser ein. Da sind die Absprachen immer besser und dann müssen natürlich auch, also am Ende ist das ja auch, reden wir ja über Menschen, über Spieler, auch die müssen sich entwickeln, um das Level zu schaffen, aber die müssen und wollen ja auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Also es ist ja nicht so, dass wir einen Plan vorstellen können und die Jungs haben das so zu machen. Das gehört ja auch dazu. Die müssen ja auch schauen, was ist für sie gerade der richtige Weg. Und deswegen haben wir da noch Entwicklungspotenzial, sonst hätten wir da schon außer zum Beispiel Magnus Holpert mehr Ergebnisse präsentiert, aber Patrick Volz zwischen Sonderjysk und Flensburg ist ja auch eine tolle Geschichte, aber ich glaube, dass wir da in Zukunft noch mehr Geschichten zeigen werden. Was aber immer klar bleiben wird, Flensburg ist eine Weltklasse-Mannschaft und wird vielleicht auch noch mal mehr Weltklasse wieder werden in Zukunft. Und da werden ja, und ich glaube, das weiß auch jeder, nicht ständig Spieler aus Lübeck oder aus Sonderjyske, da können wir die Treppe noch so gut bauen, ständig in den Kader kommen. Weil dafür ist Flensburg einfach auf einem zu hohen Level und die müssen aus der ganzen Welt die besten Spieler finden. Das muss man ja auch immer realistisch dazu sagen, so sehr wir das alle versuchen.
Das ist ein guter Hinweis. Ich hätte da sonst auch nochmal nachgefragt, wie realistisch ist das denn, dass man in Lübeck oder in Schwartau oder beim VfL im Speziellen Spieler sieht, die irgendwann dann bei der SG, weiß nicht, Champions League spielen?
Ja,
oder
es so. Würde wahrscheinlich ja auch eher, deswegen ja auch Treppe, dann über andere Vereine gehen. Also dass Spieler direkt von uns zur Flensburg wechseln, das ist nicht unmöglich. Bei sehr jungen Spielern, wo wir sehr früh das zusammen schaffen. Aber da geht es ja auch ein bisschen um ein Netzwerk. Also wenn zum Beispiel ein junger Spieler dann zu uns kommt von der SG irgendwann mal und dann macht er sich so gut und wird vielleicht irgendwo in die erste Liga wechseln, dann wird aber ja trotzdem ein anderer Draht zur SG bestehen, weil man ihn betreut hat, weil man ihm bei uns die Möglichkeit gegeben hat, als wenn das ein völlig unbekannter Spieler ist oder jemand, dem man keinen guten Weg aufzeigen konnte. Und klar, der direkte Wechsel, das wird jetzt nicht an der Tagesordnung sein, das glaube ich, versteht auch jeder.
Genau, aber man muss das trotzdem, glaube ich, nochmal sagen, bevor da falsche Hoffnungen irgendwie sich irgendjemand macht. Was, wenn du jetzt rückblickend auf die 3 Jahre nochmal schaust, was hat die Kooperation den Clubs aus deiner Sicht gebracht? Möglicherweise auch im Hinblick auf euren Input.
Ja, ich kann ja noch so ein paar andere Geschichten erzählen. Zum Beispiel war im letzten Januar in der Länderspielpause, waren mein Co-Trainer und ich eine knappe Woche in Sonderjyske. Da haben wir uns einerseits natürlich mit dem Training vor Ort beschäftigt. Was macht Rasmus, der damals noch Trainer war, der jetzt nicht mehr Trainer ist, haben uns da Input besorgt, haben dann auch die Connection über Rasmus und über Thomas Mogensen zum Beispiel zu Anders Eggert bekommen, waren in Kolding. Sie hatten uns Connection zu Nick Rasmussen von Skanderborg organisiert. Dort haben wir uns Training angeschaut. Das ist natürlich etwas, was dann super interessant für uns war, weil wir so einen sehr einfachen Zugang bekommen hätten. Ich bin mir sicher, dass Anders oder Nick Rasmussen auch so offen für deutsche Trainer gewesen wären, aber wenn natürlich dann Sonderjyske die Connection herstellt und sagt, hey, die gehören so ein bisschen zu uns, nehmt euch doch bitte mal Zeit, ja, setzt euch mit denen zusammen, tauscht euch ein bisschen aus, dann ist das natürlich ein super Türöffner und war eine ganz spannende Woche für uns, um ja so ein paar neue Ideen vielleicht mitzunehmen oder auch bestehende Ideen abzugleichen mit dem, was sehr gute dänische Trainer machen.
Kannst du einen Einblick geben, was du da mitgenommen hast, genau? Also keine Ahnung, einen besonderen Spielzug oder eine besondere Trainingsmethodik?
Ja, vielleicht gar nichts so Spektakuläres, sondern es ging so ein bisschen darum, dass wir bei den gesamten dänischen Teams gesehen haben, dass sie, was das Ausdauertraining angeht, fast immer am Ende des Trainings nochmal in Intervallen gearbeitet haben, was jetzt nichts, wie gesagt, Spektakuläres ist, aber wie sie das in Spielform gestaltet haben. Das war gerade bei Sonderjyske sehr spannend zu sehen, wo wir nochmal das einfach in Erinnerung gerufen bekommen haben, okay, kommt das vielleicht bei uns ein bisschen zu kurz und wie können wir diese Spielformen für uns übernehmen, weil ich glaube, die Zeit, wo man ja einfach in den Wald joggen geht, das weiß jeder Trainer, die ist vorbei. So, wie kriegen wir das, ich nenne es mal, spielspezifische Ausdauertraining noch besser gestaltet? Und da, finde ich, haben wir sehr spannende Impulse von den Trainerkollegen bekommen, die wir auch diesen Sommer bereits aufgegriffen haben, was gerade unsere dänischen Spieler bemerkt haben, die das sehr wertzuschätzen wussten, weil sie das natürlich aus dem heimatlichen Training genau kannten. Und das ist, wie gesagt, jetzt, man darf das nicht so als jedes Mal hat man die spannendste Innovation neu dabei, aber es sind eher kleine Erinnerungen, kleine Ergänzungen, die aber sehr wertvoll sein können.
Und was kann der VfL geben?
Ja, ich hoffe natürlich, dass wir auch mal Input geben können, was, glaube ich, ganz hilfreich für die SG Flensburg zum Beispiel war, als wir in der letzten Länderspielpause im Frühjahr mit der Mannschaft, wo bei der SG ja relativ wenig Spieler vor Ort sind, und dann sind wir 2 Tage aber zur SG gefahren und haben mit der SG zusammen trainiert, was natürlich für, oder so hoffe ich das, für die Spieler von der SG, die noch vor Ort waren und trainieren mussten oder wollten, spannender war, als zu 6 zu trainieren, dann mit noch 10 Lübecker jungen Spielern zu trainieren, die hoch motiviert waren, die ein gutes handballerisches Level haben und so natürlich eine ganz andere Energie im Training ist, als wenn man da so ein bisschen einsam vor sich hin trainiert. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, auch gegenseitig voneinander profitieren kann.
Wir haben schon darüber gesprochen, was die Hoffnung ist. Natürlich sich mit dem VfL Lübeck-Schwartau in Richtung Spitzengruppe der zweiten Bundesliga zunächst einmal zu entwickeln. Im besten Fall gute Ausbildungsarbeit hier irgendwie zu leisten für die eigene Kooperation oder auch für andere Vereine. Wir haben ein paar Spieler schon von dir gehört, die es in die Bundesliga geschafft haben über den VfL. Nils Verstein haben wir vielleicht da auch noch zu erwähnen. Und Yannick Schrader hast du eben schon angesprochen. Ur-Lübecker, lange Jahre hier gespielt und jetzt im Sommer zum Bergischen HC gewechselt. Die SG hat dort unter der Woche gespielt. Ich war dabei, habe Yannick aus der Distanz gesehen,
ja.
Leider verletzt.
Ja,
leider. Hätte mich natürlich interessiert. Und wir hören mal rein.
Ja, die Zeit mit David hat mich natürlich auch sehr geprägt. Er kam als neuer Trainer zu uns, hatte die große Aufgabe, den Umbruch von einer etwas veralteten Mannschaft zu einer neuen Jungen zu gestalten. Und genau das ist ja seine Stärke, mit jungen Spielern zu arbeiten, die zu entwickeln. Und ja, die Zeit war, glaube ich, von gegenseitig großer Wertschätzung geprägt. Ich konnte sehr viel von ihm lernen. Und auch er hat, glaube ich, eine sehr, sehr große Entwicklung in der Zeit bisher beim VfL durchmachen können, hat sehr viel Erfahrung dazu gewonnen. Und da bin ich sehr froh, die Zeit mit ihm erlebt zu haben.
Genau, das war Yannick Schrader. Und als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, was hast du gelernt? Welche wichtige Erfahrung hast du gesammelt, von der du jetzt berichten kannst?
Ich kann mir vorstellen, dass er vor allem so auf das erste halbe Jahr anspricht. Wie fasse ich das zusammen? Gerade auch Spieler, die mich noch aus Dormagener Zeit kennen, kennen mich, glaube ich, deutlich lauter, deutlich impulsiver, auch aggressiver im Ton. Und hier war ich zum Glück gezwungen, deutlich gelassener zu werden. Das bin ich natürlich nicht immer, das ist auch im Profisport nicht immer angebracht, aber den Spielern auch einfach viel mehr zu vertrauen, wie damals Yannick zum Beispiel, dass ich als Trainer nicht jeden Schritt kommentieren muss, dass ich nicht jeden Spielzug ihm ansagen muss, in dem Versuch natürlich zu helfen, aber der Spieler fühlt sich dann natürlich in seiner Freiheit sehr eingeengt und ich glaube, wir haben da jetzt einen super Weg entwickelt, wie wir einen festen taktischen Rahmen haben, der auch sehr detailliert ist, wenn ich jetzt bei Yannick über das Angriffsspiel nachdenke, dass ich dann aber damals Yannick oder auch jetzt einer Nicholson zum Beispiel auf der Mitte dann aber im Grunde auch den Freiraum geben kann, aus diesem taktischen Rahmen, den wir haben, die richtigen Dinge auszuwählen und dann immer nur wieder einzugreifen und dass ich auch nicht bei jedem Fehler an der Seite das HB-Männchen machen muss, um das irgendwie zu korrigieren, sondern auch mal runterschlucken kann. Ist mir am Wochenende in der ersten Halbzeit nicht so gut gelungen. Da habe ich Ärger von meiner Frau bekommen, die das bei Dein verfolgt hat und mich da hart rumtitschen sehen. Aber das ist vielleicht so einer der Sachen, auf die Yannick anspricht. Und da war mit ihm die Zusammenarbeit einfach fantastisch, weil er ein sehr bodenständiger Typ ist. Und was ich vor allem schätze, er ist so unfassbar sachlich. Mit ihm kann man auf sehr hohem Niveau über Handball reden. Und ihm geht es dabei nie um Eitelkeiten, sondern ihm geht es immer darum, okay, wo können wir hier noch was verbessern, wo können wir da noch was verbessern. Und das war so deswegen für uns beide, glaube ich, und hoffe ich, sehr gewinnbringend.
Das, was du über dich selbst gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass das vielen jungen Trainern so geht, dass sie in erster Linie einfach mal emotionsgesteuert und emotionsgetrieben natürlich auch coachen und dass sich das ein bisschen abnutzt mit der Erfahrung, wenn man dann einfach merkt, okay, ein bisschen lange Leine tut auch manchmal ganz gut. Und ich finde es insofern spannend, als dass Ales Pajovic das häufig vorgeworfen wird, dass er wenig emotional an der Seitenlinie ist. Ich finde, die Mischung macht's.
Und ja, da gibt's wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Wege und ich glaube auch nicht, dass jetzt die Spieler hier mich jetzt als unemotional unbedingt bezeichnen würden, aber es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, was gerade in dem Moment vielleicht eine Mannschaft braucht. Also ich habe einen Trainerkollegen, Florian Buddenborg, Co-Trainer bei TuS im Essen, der macht sich schon mal einen Spaß daraus, mir meine Auszeiten zu schicken, wenn er findet, dass ich da wieder irgendeinen dummen Spruch rausgehauen habe, weil ich sauer war. Da amüsiert er sich immer sehr drüber und im besten Fall, wenn ich es gut mache, ist das ja im richtigen Moment auch mal ein Aufrüttler, aber es gibt ja auch viele Momente und das kann ich mir gerade bei einem anspruchsvollen Job wie der SG Flensburg-Handewitter Cheftrainer zu sein gut vorstellen, wo die Mannschaft einfach auch ein bisschen Ruhe braucht, weil man kennt den Plan, man verändert ein paar Sachen und dann vielleicht nicht ständig braucht, dass man von der Seitenlinie angeschrien wird. Das kann ich mir zumindest aus der Entfernung ganz gut vorstellen, dass deswegen Pajo da auch manchmal versucht, einfach denen auch ein bisschen Vertrauen auszustrahlen.
Ja. Kreativität, der muss man freien Lauf lassen in erster Linie und das geht nur, wenn man sie auch zulässt. Ne? Du hast, wir haben über Yannick Schrader natürlich gerade eben gesprochen, was mich noch in dem Zusammenhang interessiert hat. Er ist jetzt relativ spät in die Bundesliga gewechselt. Welche Rolle hast du dabei gespielt? Also hast du diese Entscheidung in irgendeiner Art und Weise mit beeinflusst? Wurdest du zu Rate gezogen? Hast du ihn dazu getrieben, endlich mal die Stadtgrenze zu verlassen? Wie war's?
Ich habe es mit aller Macht versucht zu verhindern, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich habe vielleicht dazu beigetragen, indem ich nicht überzeugend genug war, ihn hier zu halten. Wir haben sehr viele Gespräche geführt, Yannick und ich, aber auch sehr transparente Gespräche. Ich habe natürlich versucht, ihm nochmal deutlich aufzuzeigen, was er hier hat. Und er hat auch sehr offen mit mir darüber gesprochen, dass er Anfragen aus der ersten Liga hat. Und ich habe ihn versucht zu überzeugen, aber ich glaube, mit einem gesunden Menschenverstand, weil, naja, Yannick weiß, was er hier hatte. Ich glaube, er ist ihm sehr schwer gefallen, aber ich baue ja auch keine Traumschlösser in so einem Gespräch. Und Deswegen hat mich ganz am Ende die Entscheidung nicht mehr überrascht, dadurch, dass wir da so transparent gesprochen haben. Ich hätte mich riesig gefreut, wenn er hier geblieben wäre. Aber man hat das auch im Umfeld gemerkt, man hat es in der Mannschaft gemerkt. Alle haben sich irgendwie auch für Yannick gefreut, dass er diesen Schritt macht, weil er ist sympathisch, er hat hart dafür gearbeitet, er hat fantastische Leistungen in der zweiten Liga gebracht. Er hat sich das verdient.
Und dann schauen wir mal, wie es für ihn läuft, wenn er wieder fit ist. In der
ja, ich hoffe, dass er bald wieder auf die Platte kommt.
Genau, ich drücke ihm die Daumen. Er wird ein Spiel beim VfL verpassen, was viele hier sicherlich als Highlight ansehen. Das ist das Zweitrunden-DHB-Pokalspiel am 23. September. Warum ist das für dich ein besonderes Spiel? Für die Spieler ist klar, das ist eine große Herausforderung, eine Möglichkeit, sich einfach auch mal mit dem Besten zu vergleichen, zu gucken, wie weit ist man davon entfernt. Für die Fans ist das was ganz Besonderes, weil sie nicht so häufig solche Mannschaften in einem Pflichtspiel, auch in Lübeck, zu Gesicht bekommen. Warum für dich auch ein besonderes Spiel?
Oh, ich sehe das eigentlich relativ entspannt, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, dass die, ja, dann titsche ich an der Seitenlinie wieder rum, wenn es nicht läuft. Aber ich glaube, dass die Spieler sich, das hast du schon gesagt, wahnsinnig darauf freuen, weil gegen Leute wie Püttlik zu spielen und Jakobsen und wie sie alle heißen, ist natürlich für jeden Sportler phänomenal. Ich bin da selber, muss ich sagen, relativ unpathetisch. Am Ende werde ich versuchen, die Mannschaft bestmöglich darauf vorzubereiten. Werde mich über Tore freuen, über Gegentore ärgern und dann schauen wir, wie der Abend läuft. Klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber so viel mehr Gedanken habe ich mir dazu ehrlich gesagt noch nicht gemacht.
Dann wirst du dir vielleicht auch noch nicht so intensive Gedanken gemacht haben, wie du dann die SG aus dem Wettbewerb schmeißen könntest. Trotzdem, wir können es ja ganz allgemein auch halten, muss ja nicht sehr, so sehr auf die SG dabei uns beziehen. Der Außenseiter, wann hat der Außenseiter eine Chance?
Ja, ich würde hier gerne ein bisschen auf die Kooperation pochen, dass man uns daher auch mal Kooperationszeit wäre ja die größere Schlagzeile, wenn wir weiterkommen. Und da wäre es doch wirklich, ich rufe Lube oder Payo gleich mal an, ob da was möglich ist. Das würde unsere Chancen natürlich erhöhen, wenn wir die beiden schon mal auf unserer Seite hätte.
Aber du hast die Rechnung ohne Simon Püttlik gemacht, der ist sehr ehrgeizig momentan.
Ja, dann muss ich den auch noch anrufen, da habe ich die Nummer nicht, aber vielleicht kriege ich die ja organisiert. Ja, beim Handball gibt es das ja relativ selten, muss man sagen, weil beim Handball der Faktor Glück nicht ganz so groß ist. Beim Fußball kann man sich, glaube ich, das behaupte ich jetzt mal als Laie, auch mal hinten reinstellen mit 11 Mann als Drittligist und dann einen guten Erstligisten schlagen, weil man dann zufällig mal eine Ecke reinköpft. Das ist beim Handball schwieriger. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist, vereinfacht gesagt, dass wir den perfekten Tag haben oder jeder Außenseiter den perfekten Tag hat und der große Favorit das Spiel zugelassen angeht. Wir haben eben über die positive Wirkung von Gelassenheit beim Leistungssport gesprochen, aber das ist natürlich immer eine Balance und wenn der Gegner sich vielleicht nicht vorbereitet und sagt, okay, wir gucken mal, ob wir das Ganze vielleicht mit weniger Aufwand hinbekommen, das ist, glaube ich, so das der Spot, den ein Außenseiter erwischen kann.
Wir hören mal, was Yannick Schrader sagt. Der hat die SG ja zuletzt gesehen.
Ja, für den Pokal, da erinnere ich mich an eine der vergangenen Saisons, wo wir im Pokal zu Hause gegen Hannover gespielt haben. Und da waren das Kräfteverhältnis in einer ähnlichen Konstellation. Und da hatten wir sehr am Rande einer Niederlage. Also ich glaube, in der Hansehalle ist da sehr viel möglich im Pokal. Auch wenn natürlich die Kräfteverhältnisse vom Papier her sehr klar sind. Aber ich glaube, da wenn man da das richtige Feuer in der Hansehalle entfacht und gut ins Spiel reinkommt, ist da auch alles möglich.
Ist alles möglich, sagt er. Da bin ich auch sehr gespannt.
Das sagt er jetzt so leicht, ne? Ja, genau. Im BHC-Trikot ganz zufrieden, ne? Und bürdet uns das auf. Vielen Dank, Yannick.
Ja. Wir werden auf jeden Fall es verfolgen und sagen es mal ganz salomonisch, möge der Bessere gewinnen. Ja. Du hast bei deiner Vertragsverlängerung auch über deine persönliche Entwicklung als Trainer nachgedacht, hast du schon drüber gesprochen, wenn du nun an 2030 denkst und vielleicht so ein bisschen dann zurückblickst, was möchtest du, oder nicht zurückblickst, sondern wir an 2030 denken, was möchtest du bis dahin können oder erreicht haben, was gibt es für Ziele, die du dir persönlich gesteckt hast für dieses Zeitfenster?
Ja, eins der Ziele, das ich mir so ein bisschen gestellt habe, ist, es klingt jetzt sehr banal, aber noch mehr Spaß beim Handball zu haben, weil ich schon auch unter der Woche immer wieder, wenn ich mit der Gegneranalyse beschäftigt bin und dann schon alle Wenns und Abers durchdenke, warum der Gegner uns wie schlagen könnte und wie wir das verhindern, das vielleicht manchmal auch ein bisschen zu sehr mit ins Training trage. Das wäre etwas so ganz Persönliches für mich, dass ich da ohne die Fokussierung zu verlieren, ohne den Ehrgeiz zu verlieren, und das, glaube ich, passiert nicht, noch mehr auch die Freude am Handball so ein bisschen spüren kann und dass den Handball nicht nur unter der Woche arbeite und dann erst nach einem Sieg entspanne. Das wäre vielleicht so, wenn ich so ganz persönlich rede, ein Ziel, was schön wäre, wenn ich da noch besser drin werde.
Das klingt nicht, als sei es unrealistisch, dass man das schafft. Das kann man über, weiß ich nicht, bestimmte Methodiken sich sicherlich aneignen, eine gewisse, ich weiß gar nicht, Gelassenheit zur Freude oder irgendwie sowas?
Ja, also das ist, wir haben ja eine ganz toll etabliert, dass wir immer mit Sportpsychologen auch zusammenarbeiten. Annalena Feller war die erste, die noch vor meiner Zeit hier hinkam und die dann 3 Jahre wir zusammen hier waren. Im Moment mit Renate, eine Sportpsychologin aus der Schweiz, mit der wir Spieler arbeiten können und mit der ich selbstverständlich auch arbeite. Und das ist ein Riesengewinn. Und da geht es gar nicht jetzt um die immer Riesensachen, sondern um Kleinigkeiten, die man besser machen kann. Und sie gibt mir immer wieder Feedback. Sie arbeitet mir, wie kann ich die Jungs anders anpacken? Wo kann ich eine bessere Ansprache machen? Wie kann ich meine eigenen Fehler analysieren? Oder auch, wie kann ich mal den Kopf ausmachen und nicht glauben, dass ich alles durchdenken muss und dass ich das Spiel von der Bank gewinnen kann, sondern am Ende machen die Jungs das schon ganz gut und denen darf ich vertrauen.
Eine Helferin in der Persönlichkeitsentwicklung, ne?
So, ja, glaube ich, kann man das sagen. Ja, habe ich großes Glück hier in Lübeck-Schwartau, dass ich diese Möglichkeit immer habe, mich mir da viel Unterstützung holen zu können. Wir haben es eben anfangs gesprochen, ich habe am Wochenende gegen Dormanger gespielt, den Verein, wo ich lange Jugendtrainer war, und was da die Jungs manchmal noch mit mir durchmachen mussten, ist im Vergleich zu heute, glaube ich, schon viel. Hoffe ich, dass die Zusammenarbeit schon angenehmer geworden ist. Und da kann man sich ja, und in tausend anderen Bereichen kann man sich und möchte ich mich zumindest ja immer verbessern.
Ich glaube, dass das ein großes Thema ist, auch für die Zukunft. Ich habe mich das häufiger schon gefragt, warum gibt es einen Athletiktrainer, warum gibt es einen Co-Trainer, aber warum gibt es nicht auf jeder Trainerbank irgendwie auch jemand, der sich um die Birne der Spieler kümmert oder eben ob die Trainer, glaube ich, ist ein großer Faktor und da ist Potenzial für die Zukunft. Du hast das eben schon angesprochen, ich finde das ganz interessant. Du hast mit 23, hast ja selbst Handball gespielt in Bonn, mit 23 deine Karriere beenden müssen nach dem 5. Kreuzbandriss, wie ich gelesen habe, eine Wahnsinnsgeschichte an sich ja eigentlich schon. Das wollen wir heute nicht weiter vertiefen. Was mich interessiert ist, wie sehr hat dieses frühe Karriereende eigentlich deine Trainerkarriere beeinflusst? Also hat dich das dazu genötigt, quasi sogar Trainer zu werden, möglicherweise?
Ja, also was damals vielleicht so ein bisschen ein Unglücksfall war, betrachte ich heute im Nachhinein als Glücksfall tatsächlich. Ich habe auch schon, als ich aktiv noch gespielt habe, bereits Jugendmannschaften trainiert. War so der klassische Spieler, der auch in der B-Jugend schon der Meinung war, er weiß es doch ein bisschen besser als sein Trainer. Sehr, sehr anstrengend und sehr nervig mit Sicherheit. Liebe Grüße an Karl Bitzer. Wenn ich da als 16-Jähriger meinte, in der Aufstellung mal ein, zwei Änderungen vornehmen zu müssen. Also die Grundperspektive hat mich schon damals interessiert, aber es war insofern ein Glücksfall, dass dann halt klar war, okay, selber spielen, das ist Unsinn mit den körperlichen Voraussetzungen. Und dass ich mich dann komplett darauf stürzen konnte und damit einerseits sehr schnell vergessen konnte, dass es sehr traurig war, nicht mehr Handball spielen zu können aktiv. Das war natürlich hilfreich für mich einfach persönlich und ich konnte meine ganze Energie da reinstecken, was ich so bestimmt nicht gemacht hätte, wenn ich bis Mitte 30, was ich jetzt ja erst bin, selber irgendwo gespielt hätte, auf welchem Level auch immer. Und deswegen, klingt komisch, aber war das, glaube ich, für mich persönlich ein großer Glücksfall.
Und es ist ja ganz häufig so, dass man als Trainer auch Dinge adaptiert, also die man selbst erlebt hat, entweder als Spieler, dass man sagt, so möchte ich meine Spieler behandeln, weil ich selber so behandelt wurde oder eben auch nicht, auch so sagen. Oder aber auch, dass man Vorbilder hatte, dass man einfach gute Trainer selbst in seiner aktiven Zeit hatte und sagt, Mensch, von dem habe ich mir viel abgeguckt. Also da die konkrete Frage, gibt es Dinge, die du als Spieler erlebt hast und die du heute in deiner Trainerkarriere deshalb bewusst anders machst, möglicherweise? Die war ja, das nicht so ist, lang, ne? Das muss man sagen.
Genau, das ist natürlich schon eine Weile her und gerade so als Jugendlicher reflektiert man ja vielleicht nicht so stark das, was die Trainer gemacht haben. Ich glaube, was mich sehr geprägt hat, war meine Zeit in der D-Jugend. Da war Jochen Lahr mein Trainer 2 Jahre lang und das war ein Trainer voller Energie und Leidenschaft und wie er da auch als Jugendtrainer aber so viele Jahre immer wieder Leute angetrieben hat, immer wieder Leute gepusht hat. Das hat mich positiv beeinflusst. Ich glaube, ich habe davon auch ein paar negative Seiten mitgenommen, weil er hat das immer sehr motivierend geschafft. Ich habe das immer so ein bisschen mehr aus dann vorwurfsvollem Zorn manchmal als junger Trainer gemacht. Das hat mich also im Positiven wie im Negativen beeinflusst, ohne dass er etwas für das Negative konnte. Und so gab es natürlich viele andere Trainer auch. Einer meiner Jugendtrainer ist leider kürzlich verstorben, Gerd Flori. Das war ein ganz, ganz toller Trainer, der mit uns auch als, da waren wir C-Jugend, andere nach Dormagen gefahren ist, andere Spiele gucken gefahren ist, der mit uns zusammensaß und sich Gedanken gemacht hat. Und das waren ganz tolle Erfahrungen. Und jetzt tue ich den anderen Trainern danach allen Unrecht, die mir ganz viele tolle Sachen mitgegeben haben. Das hat mich sicherlich alles mit beeinflusst, im positiven Sinne, hoffe ich.
Du hast in Bonn Männer trainiert, also Jugend hast du trainiert, Männer trainiert, Frauen trainiert, hast du auch da deine Frau Lara kennengelernt, die inzwischen in der zweiten Handball-Bundesliga hier beim SV Todesfelde spielt, ja. Also um die Ecke. Zu Hause wird vermutlich viel über Handball diskutiert. Gibt es so Sperrstunde, wo nicht über Handball gesprochen wird im Hause Röhrig?
Ja, also es ist so, dass ich zu Hause über meinen Teil des Handballs gar nicht so viel rede, weil ich beschäftige mich ja Tag ein, Tag aus nur mit Handball und auch mein Freundeskreis und meine Frau sind Handballer zum großen Teil und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, wenn ich abends nach Hause komme, dann habe ich keine Lust noch zu berichten, das im Training war gut oder der Spieler hat mich genervt, sondern dann ist Feierabend, dann reden wir nicht darüber, das machen wir nur eher mal am Wochenende in aller Ruhe. Und für Lara, sie spielt zwar ja zweite Liga und hat auch viele Jahre zweite Liga gespielt. Dort ist es aber ja finanziell nicht so, dass man Profi ist. Das heißt, sie hat auch noch viele andere Themen und deswegen hat sie auch sehr viel mehr Spaß daran. Auch da ist es einfach noch mehr im aller positivsten Sinne Hobby. Und dann hat man auch noch mehr Spaß, vielleicht abends noch mal kurz darüber zu sprechen und nach dem ersten Todesfelde-Spiel sich auch die nicht erbetenen Ratschläge vom Ehemann nochmal anzuhören, was hätte anders laufen können.
Und wenn ihr dann über Handball redet, wer hat recht? Der Trainer oder die Spielerin?
Wir kommen meistens hoffentlich am Ende auf eine gemeinsame Meinung, die wir beide unterschreiben können, wenn es gut läuft.
Sehr gut. Dann sag mir noch, wenn wir auf 2030 nochmal schauen, was muss bis dahin passiert sein, damit du sagst, genau deshalb bin ich damals in Lübeck geblieben?
Noch viele Spieler, die heute hier sind, sind noch an Bord. Das werden nicht alle sein, aber ich hoffe, dass das einige sind. Das wäre etwas, was mir, glaube ich, sehr viel bedeuten würde, weil das würde auch dafür sprechen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Das würde dafür sprechen, dass das Verhältnis zu den Spielern nach wie vor so ist, dass wir hier gerne zusammenarbeiten. Und das würde ja auch dafür sprechen, dass die Spieler sich alle positiv entwickeln und wir uns als Mannschaft positiv entwickeln, dass wir gemeinsam so lange weiterarbeiten wollen würden. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Und dann wären, glaube ich, auch gute Ergebnisse fast zwangsläufig Teil des Ganzen.
Dann mag ich die Frage schon gar nicht mehr stellen. Ich stelle sie aber dann trotzdem, weil ich sie mir aufgeschrieben habe. Was soll denn der VfL Lübeck-Schwartau 2030 sein, was er heute noch nicht ist? Und dass du so lange überlegen musst. Ich hatte jetzt an irgendwie sowas gedacht wie Erstligist oder sowas.
Nein, dazu bringst du mich nicht hier. Dann muss ich mir diese Aussage irgendwann um die Ohren hauen lassen. Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten 4 Jahren infrastrukturell noch stärker aufgestellt sind als jetzt, dass wir noch professioneller sind, was die Rahmenbedingungen für die Mannschaft angeht, damit sie sich noch besser entwickeln kann. Das ist, glaube ich, mein größter Wunsch für bis 2030.
Ein hehres Ziel, ein hehrer Wunsch. Wir drücken die Daumen, werden das weiter verfolgen. Und damit sind wir nämlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Das war sehr interessant, hat großen Spaß gemacht. Wir sind natürlich gespannt, wie das Pokalspiel ausgeht. Und ich habe es eben schon gesagt, wir halten es mal salomonisch, möge der Bessere gewinnen. Bleibt zum Abschluss nur noch Danke zu sagen. Danke, David, für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Und ich freue mich, einige von euch möglicherweise schon nächste Woche in Flensburg zu sehen. Dann nämlich gibt es eine Live-Folge mit Marco Grigic und Lasse Möller. Darauf freue ich mich sehr. Ihr euch hoffentlich auch. Also macht's gut. Danke, David. Tschüss.
Danke, ich hatte viel Spaß.